Wenn die Tage kürzer und kälter werden, ist eine warme Wohnung nicht Luxus, sondern Notwendigkeit. Doch in Zeiten hoher Energiepreise und ehrgeiziger Klimaziele wird genau das zur Herausforderung. Wie bleibt Wärme bezahlbar und wird zugleich klimafreundlicher? Darüber wird in Deutschland politisch intensiv gestritten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Fuels und Energie von N2X. Mein Name ist Alexander von Gersdorf und meine Gäste sind Dr. Ernst Moritz Bellingen, Leiter Wärmemarkt bei N2X.
Schönen Dank für die Einladung.
Und Markus Staudt, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Heizungsindustrie, BDH.
Hallo.
Menschen wollen eine warme Wohnung, möglichst niedrige Heizkosten und gleichzeitig eine gesunde Umwelt. Gesucht ist also die klimafreundliche, bezahlbare Heizung. Doch jetzt schlägt die Heizungsbranche Alarm. Herr Staudt, was ist passiert?
Zusammenfassend eine Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger. Das ist passiert. Es gibt nicht den einen Grund dafür. Es gibt mehrere Gründe. Aber einer ist im Wesentlichen die politischen Rahmenbedingungen, die wir seit 1.1.24 haben und die wir jetzt nochmal in Frage gestellt bekommen haben durch die aktuelle Bundesregierung im Koalitionsvertrag. Und die Menschen warten ab, wissen nicht, was das bedeutet, was im Koalitionsvertrag steht und halten sich mit Investitionen in neue Heizungen zurück.
Sie spielen an auf das Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, im Volksmund auch Heizungsgesetz genannt und das eben seit dem 1.1.2024 in Kraft ist. Seitdem gibt es also diese Verunsicherung.
Das ist so, zumindest unsere Absatzzahlen geben eine Kausalität her dazu. Der Markt ist 24 um fast 50% eingebrochen gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Und diese Entwicklung hat sich leider jetzt dieses Jahr noch weiter fortgesetzt. Wir sind jetzt im Halbjahr bei minus 22% gewesen und werden auf das schlechteste Absatzjahr der letzten 10 bis 15 Jahre hinauslaufen dieses Jahr.
Ja, das hört sich schon mal nicht gut an. Aber Herr Bellingen, Sie vertreten die Mineralölwirtschaft in der Transformation. Deutschland will 2045 klimaneutral sein. Wie stehen Sie zu Habecks Heizungsgesetz von 2024, über das wir gerade sprechen, und das bei neuen Heizungen 65% erneuerbare Wärme vorschreibt? Das ist doch eigentlich der richtige Weg.
Eigentlich ja. Ich bin auch froh, dass wir sagen können, dass wir mit diesem alten Gesetz durchaus hätten leben können. Flüssige Energieträger kommen darin vor. 65% sind möglich. Wir haben das in Feldversuchen zeigen können. Die Schwierigkeit ist daran, dass das komplizierte Gesetz viele davon abhält, überhaupt etwas zu tun. Und das Zweite ist, nach einer teuren Investition in eine neue Heizung braucht man danach einen erneuerbaren, in der Regel auch teureren Brennstoff.
Was steht denn in dem Gesetz drin?
In dem Gesetz steht, dass nach einer Heizungsmodernisierung bis zu 65% oder in der letzten Ausbaustufe 65% erneuerbare Energie genutzt werden muss, was in allen Fällen dazu führt, dass der Brennstoff, die Energie, teurer wird. Bedeutet erst eine hohe Investition in eine neue Heizungsanlage, danach ein teurerer Energieträger.
Könnte es dann, Herr Staudt, nicht einen Zeitpunkt geben, wo sich dann eine solche neue Heizung amortisiert? Also ich gebe viele tausend Euro aus für ein neues klimafreundlicheres Heizungssystem. Aber wenn ich 30% Energiekosten pro Jahr spare, dann habe ich doch irgendwann schon den Zeitpunkt, wo sich das gelohnt hat.
Der Zeitpunkt hängt natürlich dann vom Heizverhalten ab und so weiter. Aber klar, irgendwann sollte es sich rechnen, wie man so schön sagt. Aber bevor es sich rechnet, steht die Investition in eine neue Heizung und es ist für viele Verbraucherinnen und Verbraucher eine hohe Hürde. Es geht um eine große Investition von 10.000 bis 40.000 Euro. Dann gibt es zwar für die eine oder andere Heizung gibt es eine Förderung vom Staat, aber grundsätzlich bleibt es eine hohe Investition für die Bürgerinnen und Bürger.
Wir haben ja keinen völligen Stillstand. Ich habe gerade gelesen, in 3 von 4 neu gebauten Ein- und Zweifamilienhäusern, Herr Bellingen, kommt die elektrisch betriebene Wärmepumpe zum Einsatz. Sind wir da immerhin auf gutem Weg?
Es ist richtig, dass im Neubau die Wärmepumpe die dominierende Heizungstechnologie ist. Das ist verständlich. Neubauten sind hochwärmegedämmt und können mit niedrigen Vorlauftemperaturen so gut beheizt werden. Nur sind nicht alle unsere Gebäude neu. Viele Gebäude sind eben aus älterer Zeit, gerade in ländlichen Regionen. Und hier wird es schwieriger, diese Technologie einzusetzen.
Naja, die Wärmepumpe ist im Neubau schon länger die dominierende Technologie. Nur wissen wir alle, der Neubau liegt da auch da nieder. Die Bundesregierung versucht ja jetzt den Bauturbo zu zünden. Aber wenn wir die Ziele erreichen wollen, müssen wir natürlich auch den Bestand erreichen. Und hier haben wir eine gute Entwicklung, aber nicht ausreichend. Ja, die Bundesregierung, die letzte, hat ja auch Ziele gesetzt für den Wärmepumpenhochlauf, 500.000 Wärmepumpen jedes Jahr ab 2024. Und davon sind wir leider aktuell noch weit entfernt.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann dominiert eben im Bestandsbau die Öl- und Gasheizung, also dort, wo es keine Fernwärme gibt. Und ist es denn nach aktuellem Stand erlaubt, dass ich dann auch eine neue Gastherme einbaue oder eine neue Ölheizung, wenn die alte kaputt ist? Oder ist das schon verboten? Muss ich da nicht schon umsteigen?
Nein, das ist nicht verboten. Das Heizungsgesetz, wie es im Volksmund heißt, greift ja aktuell nur im Neubau oder dort, wo die kommunale Wärmeplanung bereits vorliegt. Hier gibt es auch Fristen, Juni 26 für große Kommunen, Juni 28 für kleinere Kommunen, und erst dann greift das Gesetz und ich kann bis dahin ohne weiteres eine Öl- und Gasheizung einbauen. Irgendwann muss ich natürlich dann, Stichwort 29, grüne Moleküle einsetzen.
Stichwort grüne Moleküle, Herr Bellingen. Wir müssen und wir wollen ja zu mehr Klimaschutz kommen, egal ob im Bestand oder im Neubau. Wie sieht es mit den Alternativen aus? Also wir haben die Wärmepumpe mit hoffentlich Ökostrom und wir haben die Fernwärme, die auch noch überwiegend leider fossil funktioniert. Was gibt's denn noch für Alternativen? Wie kann ich denn bei Gas oder eben Öl in Zukunft klimafreundlich heizen?
Ja, dazu gibt es erneuerbare Brennstoffe, die auf Basis von Pflanzenölen, Rest- und Abfallstoffen oder auch synthetisch hergestellt werden können, synthetisch aus Wasserstoff und CO2 und damit ein hervorragender Brennstoff sind. Diese Brennstoffe sind sicherlich aufwendiger und teurer in der Herstellung. Deswegen empfehlen wir hier immer vorher eine Renovierung des Gebäudes, also zumindest eine Senkung des Energiebedarfs, die im ersten Schritt ja schon durch die neue Heizungsanlage erreicht wird.
Herr Belling, Klimawandel ist keine Glaubensfrage, aber glauben Sie denn, dass wir bis 2045 in Deutschland, 2050 in Europa genügend solcher alternativen Brennstoffe zur Verfügung haben, dass wir dann, ich sag mal, diese Klimalücke schließen können, dort, wo keine Wärmepumpe ist?
Ohne Frage ist die erneuerbare Energieversorgung eine große Herausforderung, die aus meiner Sicht nur mit vereinten Kräften, also mit allen gemeinsam geschafft werden kann, also alle Energieträger gemeinsam. Und ich denke auch, dass diese erneuerbaren Energieträger nicht aus Deutschland kommen können. Die werden in wind- und sonnenreichen Regionen dieser Erde erzeugt und können dann als flüssiger Energieträger sehr einfach transportiert werden und somit von uns genutzt werden.
Der Heizungsmarkt funktioniert nicht so, wie er sollte. Beim Klimaschutz kommen wir, das müssen wir jetzt ja mal festhalten, im Wärmebereich nicht so voran, wie es sein müsste. Was wäre denn die richtige Strategie, um jetzt in einen schnelleren Hochlauf zu kommen bei klimafreundlicher Heizungsenergie, Herr Staudt?
Erstmal ist es Stabilität bei der Förderung, die ist ganz wichtig. Wir sehen, die Förderung wirkt bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Der Anreiz, über die Förderung in erneuerbare, klimaschonende Heizsysteme zu investieren, ist auf jeden Fall gegeben. Das andere ist, wir brauchen Preisstabilität bei den Energieträgern grundsätzlich und Entlastung, wo es geht, Stichwort Stromsteuer. Wir brauchen Verlässlichkeit beim Ordnungsrecht. Da sind wir beim Heizungsgesetz wieder. Da muss klar sein, was gilt. Das ist momentan nicht der Fall. Dann brauchen wir eine Entkopplung von der kommunalen Wärmeplanung. Die ist momentan eher ein Bremsklotz als ein Beschleuniger für die Wärmewende. Und wir brauchen verlässliche CO2-Bepreisung. Wir brauchen keine großen Schwankungen, denn große Schwankungen bilden sich dann auch am Markt ab und führen zu Schwankungen in der Nachfrage bei Heizsystemen. Deswegen wäre uns eine stabile Preisentwicklung beim CO2-Preis immer lieber.
Danke, Herr Bellingen. Was sagen Sie zu der Kritik, dass erneuerbare flüssige Brennstoffe, also eben beispielsweise Bioheizöl oder auch synthetisches Heizöl, im Vergleich zur Wärmepumpe einen viel schlechteren Wirkungsgrad haben?
Ja, ich kann dazu sagen, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, wie die jeweiligen Brennstoffe oder Energieträger erzeugt werden. In Deutschland erzeugter Ökostrom ist sicherlich sinnvoll, auch als Strom verwendet zu werden und nicht erst in einen flüssigen Brennstoff umgewandelt zu werden. Erzeuge ich meinen Strom in sonnenreichen Gebieten, beispielsweise in Afrika, dann bleibt mir nur die Möglichkeit, diesen in einen transportablen Zustand zu versetzen, also in einen flüssigen Energieträger, um ihn überhaupt hertransportieren zu können. Anders kann ich diesen Energieträger gar nicht nutzen. Und dann liegt es wiederum nahe, dass ich ihn auch in einer zum Beispiel Ölheizung verfeuern kann. Wir werden unter den momentanen Voraussetzungen nicht eine Eigenversorgung mit eigener deutscher Energie erreichen können.
Herr Staudt, die schwarz-rote Bundesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen, das Heizungsgesetz zu reformieren. Was für Signale empfangen Sie da bisher aus der Politik?
Leider hören wir da sehr wenig und warten auch dringend darauf, dass es diese Antworten gibt. Denn bisher steht der Koalitionsvertrag im Raum, aber keiner weiß wirklich genau, was die Bundesregierung damit meint, beziehungsweise wie sie das auslegt und umsetzen wird. Und hier ist, sage ich jetzt mal, Gefahr in Verzug, denn unsere Branche läuft, wie gesagt, auf das schlechteste Heizungsjahr seit 10 bis 15 Jahren hinaus. Das zweite Jahr in Folge schrumpft der Absatzmarkt. Die Firmen haben aber in den letzten Jahren umfangreich investiert. Und das ist natürlich keine gute Gemengelage. Und deswegen fordern wir die Bundesregierung auf, hier schnell für Klarheit zu sorgen.
Bis wann muss denn etwas passieren?
Also wenn es nach uns geht, muss es dieses Jahr noch passieren. Denn das Heizungsgeschäft findet ja auch im Voraus statt. Und deswegen können wir jetzt nicht warten bis 26, sonst geht ein Quartal nach dem anderen sozusagen auch noch schlecht aus. Und deswegen wollen wir dieses Jahr noch Klarheit von der Bundesregierung haben. Uns ist bewusst, es wird immer einen politischen Prozess geben, bis so ein Gesetz steht. Aber auch hier fordern wir von der Bundesregierung, sich hinter verschlossenen Türen sozusagen zu einigen, einen ruhigen Prozess, einen vernünftigen Prozess zu machen, mit einem geeinten Entwurf rauszukommen. Denn was nicht passieren darf, ist eine Wiederholung dieser aufgeheizten medialen und politischen Debatte, wie wir es um die Einführung des sogenannten Heizungsgesetzes hatten. Denn das hat viel Schaden verursacht und das dürfen wir nicht wiederholen.
Was muss im neuen Heizungsgesetz drinstehen?
Na, erstmal glaube ich, ist es wichtig, dass man es so gestaltet, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher wieder Zutrauen haben und es als Hilfestellung wahrnehmen. Wir haben festgestellt, das letzte, oder wie das Gesetz eingeführt wurde, wurde es von vielen Leuten als Zwang empfunden. Und da müssen wir weg von. Es muss als Hilfestellung und Rat empfunden werden. Das ist das Erste. Es muss praxistauglicher werden. Wir haben aktuell einen Paragraphen 71. Das ist dieses sogenannte Heizungsgesetz. Der haben fast 10 Gesetzesseiten und 10 Gesetzesseiten, um den Bürgerinnen einen Rat zu geben, in welche Richtung sie heizen sollen zukünftig, nämlich klimaschonend. Dann ist das einfach zu viel und da sind zu viele komplexe Regelungen drin. Es muss also praxistauglicher werden. Und aus unserer Sicht müsste man die Technologie- und Energiefrage in dem Gesetz wieder trennen. Denn in erster Linie geht es hier um Effizienz und um effiziente Technologie und nicht die Energiefrage. Die Energiefrage, dafür gibt es andere Gesetze und Verordnungen, die dafür geeignet sind, die Energiefrage zu regeln.
Herr Bellingen, was muss aus Ihrer Sicht denn politisch geschehen, damit wir schneller in den bezahlbaren Klimaschutz beim Thema warmes Wohnzimmer kommen?
Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man das Gebäudeenergiegesetz jetzt zu einem Abschluss bringt, damit man klare Bedingungen schafft für Verbraucher, was in Zukunft geschehen soll. Wir haben dazu auch einen Vorschlag gemacht, der aus meiner Sicht das ganze Prozedere sehr viel vereinfacht, wo bisher der Verbraucher verpflichtet ist, nach der Heizungsmodernisierung im Endstadium bis zu 65% erneuerbare Energie einzubringen, schlagen wir vor, dass diese Verpflichtung auf den Inverkehrbringer, also unsere Mitglieder, übertragen wird und damit sehr viel einfacher und problemloser umgesetzt werden kann.
Zu Ihnen, Herr Staudt, wie heizen Sie? Ist das vorbildlich? Welche Erfahrungen haben Sie mit Ihrer Heizung?
Ja, das vorbildlich ist, das weiß ich nicht. Aber ich habe eine Luftwasserwärmepumpe. Ich habe 2011, 12 ein neues Haus gebaut, wohne auf dem Land ohne entsprechende Infrastruktur, sei es jetzt Gas oder Wärmenetz, und habe mich dann eben für die Wärmepumpe bei dem Neubau entschieden und habe es auch bis heute jetzt nicht bereut.
Herr Bellingen?
Ja, ich habe einen Altbau, den ich schon vor ungefähr 25 Jahren auf eine Ölbrennwertheizung umgerüstet habe. Und vor ungefähr 13 Jahren habe ich nochmal eine kleine Wärmepumpe ergänzt. Der Altbau ist, ich sag mal, für heutige Verhältnisse relativ ordentlich gedämmt, entspricht natürlich in keiner Weise dem Neubaustandard. Aber ich konnte damit meinen Heizölbedarf auf ungefähr 1000 Liter reduzieren.
Herr Staudt, wenn Sie einem Fachpolitiker aus dem Bundestag gegenüber sitzen und der sagt, ich höre Ihnen jetzt genau zu, aber ich habe nur eine halbe Minute Zeit bezüglich einer Reform des Heizungsgesetzes, damit der Klimaschutz wieder in Schwung kommt, was würden Sie ihm sagen?
Macht es schnell, macht es geeint und leise in Abstimmung mit der Branche und der Expertise, die die Branche zu bieten hat.
Vielen Dank, Herr Staudt. Vielen Dank, Herr Dr. Bellingen, für das Gespräch. Ich nehme mit, der Weg zur klimaneutralen Wärmeversorgung ist noch weit. Nutzung von Strom aus Wind und Sonne ist sinnvoll, wo es technisch funktioniert. Aber das allein wird nicht reichen. Wir brauchen alle Lösungen, einschließlich CO2-neutraler und erneuerbarer flüssiger Brennstoffe, die das bewährte fossile Heizöl und Flüssiggas von heute nach und nach ersetzen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch tiefer in die Themen Transformation, Energieversorgung und Klimaschutz eintauchen möchten, abonnieren Sie diesen Podcast. Bis zur nächsten Folge und bleiben Sie offen für den Wandel. Vielen Dank.